Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir melden uns zurück mit der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk im Rahmen eines Sonderprogrammschemas in Zeiten der Corona-Krise. Wer in dieser halben Stunde Themen aus Religion und Gesellschaft erwartet, der sei verwiesen auf den neuen Kulturnachmittag hier im Deutschlandfunk ab 16.10 Uhr, auch mit Beiträgen aus dem Bereich Religion und Gesellschaft. Doch wir schauen jetzt auf das Neueste aus Forschung und Wissenschaft. Ins Studio gekommen ist mein Kollege Ralf Krauter.
Hallo, Michael Röhl. Ja, bei uns geht es heute um Kraftpakete, die wir alle ständig nutzen in Smartphones, Rasierern, E-Bikes und Elektroautos. Wir berichten nämlich über mögliche Nachfolger für die allgegenwärtigen Lithium-Ionen-Akkus. Gleich zum Auftakt starten wir aber wie immer dieser Tage natürlich mit unserem Corona-Update.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland über welchen Zeitraum infizieren könnten. Es könnten sehr viele sein.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung.
Corona-Update.
Eine der Fragen, die gerade viele Menschen umtreibt, lautet ja, wie lange müssen wir diesen Ausnahmezustand eigentlich durchhalten? Bleiben Kitas, Schulen, Restaurants und viele Läden jetzt nur ein paar Wochen geschlossen? Also vielleicht bis nach Ostern oder so? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass all diese Einschränkungen inklusive Kontaktsperre über Monate andauern? Weil es nur so gelingt, das neue Coronavirus so stark auszubremsen, dass die Intensivstationen nicht von Covid-19-Patienten überrannt werden. Spannende Frage, die ich gern weitergebe an den Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth in Berlin. Herr Wildermuth, wie lange müssen wir durchhalten? Was sagen die Experten?
Ja, so genau weiß das leider keiner. Ich habe mit dem Robert-Koch-Institut telefoniert, mit Epidemiologen, Virologen, und die halten sich in dieser Frage wirklich alle sehr bedeckt. Einfach weil man im Moment noch sehr wenig über diese neue Krankheit Covid-19 weiß. Und wir werden jetzt erstmal eine gute Woche warten müssen, um zu sehen, welchen Effekt eigentlich diese Bewegungseinschränkungen bringen. Das wird man erst dann in den Fallzahlen ablesen können. Die hinken einfach der Entwicklung hinterher. Und jetzt heißt es erstmal Geduld zu haben, eine schwierige Sache sowohl für Politiker als auch für die Bürger. Aber es bleibt uns erstmal nichts, als erstmal zu gucken, greifen die Maßnahmen.
Mal angenommen, wir sehen dann in 7 oder 10 Tagen einen positiven Effekt und sinkende Neuinfektionszahlen, was natürlich alle hoffen. Wie schnell könnten wir die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung denn dann wieder zurückfahren?
Ganz sicher nicht sofort. Wenn die Zahlen zurückgehen, davon gehe ich jetzt erstmal aus, dann haben wir das wichtigste Ziel erreicht. Man kann die Belastung der Intensivstationen nämlich dadurch in Grenzen halten. Das ist entscheidend, damit es bei uns nicht zu solchen Szenen kommt wie in Wuhan oder in Italien, wo die Krankenversorgung teilweise zusammengebrochen ist. Ein Problem ist, mit all diesen Einschnitten können wir das Virus natürlich abbremsen, aber wir stoppen es nicht. Der Erreger ist in Deutschland unterwegs, und wenn wir aufhören mit der Kontakteinschränkung, dann erhält er eine Chance und wird sich erneut ausbreiten.
Aber das würde ja bedeuten, wir brauchen Schulschließungen und Ausgangssperren so lange, bis wir einen Impfstoff oder ein wirksames Gegenmittel gegen Covid-19 haben, also über Monate hinweg.
Also das ist aus virologischer Sicht gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist einfach so, dieses Virus wird sich weiter verbreiten, bis wir in der Gesellschaft eine Immunität haben, bis sich wirklich viele angesteckt haben, die Infektion durchgemacht haben und dann sozusagen eine Sackgasse für das Virus darstellen. Das kann man durch einen Impfstoff auch erreichen, aber der ist eben noch nicht am Horizont. Deshalb wird viel gerechnet, wie lange das dauert. Die Universität Oxford sagt, wir sind wahrscheinlich schon sehr weit auf diesem Weg. Das wäre natürlich gut. Andere Experten sehen das problematischer. In Basel zum Beispiel rechnet Richard Nehrer von der Universität, dass es in Deutschland über 100.000 Tote geben würde, wenn wir nichts tun, wenn wir das Virus einfach laufen lassen. Auf der anderen Seite, wenn es gelingt, das Infektionsgeschehen so zu steuern, dass die Intensivstationen nachkommen, dann wären das 14.000 Tote, also so wie eine schwere Grippesaison. Also es gibt diese unterschiedlichen Modelle, und wir werden letztlich auf Sicht fahren müssen, denn man muss ja auch darüber im Klaren sein, die Virologie ist das eine, die Ausgangsbeschränkungen, die haben natürlich auch wirtschaftliche und psychologische Folgen und die dann auch wieder Gesundheitskosten haben, und letztlich wird da die Politik abwägen müssen.
Die spannende Frage ist ja, welche Entscheidungskriterien legt man dann letztlich an? Also wann könnten Behörden denn entscheiden, auf welcher Basis das Schulen und Restaurants zum Beispiel wieder geöffnet werden?
Also der Epidemiologe Rafael Mikolajczyk von der Universität Halle, der meint, die Zahlen müssen im Grunde so weit sinken, dass die Gesundheitsämter wieder jeder neuen Infektion nachgehen können und die einschränken können. So im Grunde wie am Anfang im Raum München. Dieser Zeitpunkt wird von Region zu Region unterschiedlich erreicht werden. Aktuell breitet sich das Virus ja zum Beispiel in Hamburg sehr schnell aus, in Mecklenburg-Vorpommern eher langsam. Also man könnte darüber nachdenken, diese Beschränkung je nach Bundesland zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufzuheben. Christian Drosten, der Virologe von der Berliner Charité, sagt, man kann das auch nicht alles auf einmal aufheben. Man muss sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Zum Beispiel zuerst die Schulen wieder öffnen und vielleicht mit den Fußballstadien warten. Und dann gibt es noch diesen dritten Ansatz von Neil Ferguson, Imperial College in London. Der sagt, wir müssen einfach das jetzt nach einem beschränkten Zeit, einigen Wochen, einigen Monaten wieder aufheben und dann sehr genau gucken, wie entwickelt sich das in der Intensivstation. Dann wird man sehen und notfalls nachsteuern müssen. Also insgesamt scheint das Ganze eher ein Marathon zu werden, kein Sprint.
Das ist das bekannte Zitat von Christian Drosten, das wir alle schon mal gehört haben. Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen waren das zur Frage, wie lange soziale Distanzierung und Kontaktsperren nötig sein könnten, um den Vormarsch des SARS-Coronavirus 2 zu bremsen, von Volkhard Wildermuth in Berlin. Von den Theorien der Pandemie-Modellierer, von denen wir gerade gehört haben, springen wir jetzt in die Praxis. Professor Clemens Wendner ist Chefarzt an der München Klinik Schwabing. Er ist der Mann, der Ende Januar die ersten Patienten mit dem neuen Coronavirus in Deutschland behandelt hat und konnte seitdem mehr Erfahrung mit schweren Verläufen sammeln als viele andere. In München gibt es inzwischen weit über 1000 bestätigte Fälle von Covid-19 und ich habe Clemens Wendner gestern Abend gefragt, wie viele davon bei ihm aktuell auf der Intensivstation liegen.
Also es ist so, dass wir bei uns in der München Klinik Schwabing schon knapp 100 Patienten seit Januar behandelt haben. Tagesaktueller Stand ist, dass wir heute 50 Patienten stationär liegen haben und davon 8 Patienten eine intensivmedizinische Betreuung benötigen.
8 von 50, das heißt also ungefähr 20%.
Ganz genau, nicht? Das ist ja auch das, was wir immer wieder aus anderen Ländern hören, dass 15-20% der Covid-19-Patienten dann doch im Laufe der Erkrankung meistens aufgrund schwerer Viruspneumonien, also Lungenentzündungen, intensivpflichtig werden.
Welchen Prozentsatz dieser, also sagen wir jetzt mal 8 Menschen auf der Intensivstation bei Ihnen, können Sie denn mit den klassischen Methoden der Intensivmedizin helfen? Was sagen die bisherigen Erfahrungen da?
Also klassische Methoden der Intensivmedizin muss man differenzieren. Nicht alle Patienten sind invasiv beatmet, wie wir das formulieren im Medizinerjargon. Das heißt also intubiert, ein Tubus im Rachenraum und dann eben über eine Beatmungsmaschine beatmet. Bei manchen Patienten reicht auch eine sehr hochdosierte Sauerstoffgabe. Das sind ungefähr 12 Liter pro Minute, sogenannter High Flow. Das ist gut für den Patienten, aber eben für Mitarbeiter durchaus ein Problem, weil auch sehr viel Aerosole sich bilden, also kleinste Tröpfchen, die natürlich auch mit dem SARS-CoV-2-Virus dann getränkt sein könnten. Und da ist natürlich gute Schutzausrüstung angesagt. Die Beatmung ist nicht alles auf einer Intensivstation. Patienten benötigen zum Teil eben auch noch andere organerhaltende Therapien. Also ganz konkret 30-40% der Intensivpatienten sind an der Dialyse, brauchen also auch eine nierenunterstützende Therapie. Spezifische Therapeutika, also antivirale Medikation, ist ein weites Feld und da ist jetzt zurzeit keiner unserer Patienten unter dieser Therapie.
Wie schlimm wird es kommen in Deutschland? Was schätzen Sie in den nächsten Wochen?
Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass seitens der Politik eine sehr klare Entscheidung getroffen wurde, dass wir eben auch jetzt nicht Ausgangssperren, sondern Kontaktsperren in Deutschland haben. Diesen Effekt muss man abwarten. Das wird im Zeitraum von 2-3 Wochen dann besser abzuschätzen sein, ob Fallzahlen rückläufig sind. Es hat sich gezeigt, dass in China oder auch in Südkorea dass durch solche strikten Maßnahmen, die natürlich auch freiheitseinschränkend sind für die Bevölkerung, in diesem Zeitraum auch Effekte dann abzulesen sind. Wenn dem so ist, dann wird mein Optimismus wachsen. Wenn dem nicht so ist, dann müssen wir uns natürlich auf Schlimmeres einstellen. Aber ich bin Berufsoptimist.
ein Mediziner, der noch Optimismus ausstrahlt. Professor Clemens Wendner, Corona-Experte und Chefarzt an der München Klinik Schwabing. Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs hat er mir übrigens verraten, warum Intensivmediziner gerade so große Hoffnung in ein Medikament namens Remdesivir setzen. Eine große klinische Studie mit Covid-19-Patienten dazu startet dieser Tage und auch München wird mit dabei sein. Mehr dazu morgen in unserem täglichen Corona-Update. Von München nach Münster. Dort sollte diese Woche eigentlich eine Tagung zum Thema Kraftwerk-Batterie stattfinden. Wegen der steigenden Zahl von E-Bikes und Elektroautos, die Strom tanken statt Sprit, hat diese Konferenz in den vergangenen Jahren so stark an Bedeutung gewonnen, dass unser Autor Maximilian Schönherr schon mehrmals von dort berichtet hat. In Zeiten von Corona wurde aber natürlich auch diese Tagung kurzfristig abgesagt. Maximilian Schöne hat sich trotzdem mit einem Mann unterhalten, der in Münster eigentlich über die Batterien der Zukunft sprechen sollte.
Holger Althus leitet beim Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik die Abteilung für chemische Oberflächen- und Batterietechnik. Er wäre gern nach Münster gekommen. Unter den aktuellen Umständen aber muss er Teile seines Labors schließen und sitzt in Dresden fest. Weil Wissenschaftler in dieser Branche gut vernetzt sind und die Veröffentlichungen der KollegInnen anderswo kennen, die Frage, ob Konferenzen wie Kraftwerkbatterie der Forschung wirklich etwas bringen.
Es sind auch immer wieder Vorträge dabei, wo man neue Dinge lernt. Und ja, allein für die Kontaktpflege ist so eine Tagung natürlich wichtig, um neue Projekte zu planen, neue Partner zu finden. Und das ist definitiv so, ja.
Holger Althus hätte bei der Tagung in Münster ein Vorseminar zum Thema Batterien der nächsten Generation veranstaltet. Sein Institut forscht vor allem an Lithium-Schwefel- und Festkörperbatterien. Bei der in Smartphones und Elektroautos führenden Lithium-Ionen-Technologie schwimmt ein sogenanntes polymeres Gel zwischen Plus- und Minuspol umher. Die Festkörperbatterie kommt dagegen ohne Flüssigkeiten aus.
Das gelingt dadurch, dass dort eine neue Komponente eingeführt wird, die Lithium-Metall-Anode, die in heutigen Lithium-Ionen-Batterien sich nicht durchsetzen konnten aufgrund von Sicherheits- und Stabilitätsproblemen. Und durch diese Komponente erreichen die Festkörperbatterien bis zu 65% höhere Energiedichten.
Übrigens hat auch die Lithium-Ionen-Batterie seit den Anfängen ihrer Massenproduktion deutlich zugelegt und ihre Energiedichte mittlerweile etwa verdoppelt durch neue Materialmixe in jeder einzelnen galvanischen Zelle. Dieser Ausgereiftheitsgrad, so Holger Althus, sichert der Lithium-Ionen-Technik noch mindestens 10 Jahre ihre Vorherrschaft, bis Alternativen soweit sind, sie zu toppen. Bei Lithium-Ionen-Batterien werden Ionen des sehr leichten Metalls Lithium in winzigen Gerüsten eingespeist und gespeichert. Die Festkörperbatterie dagegen scheidet beim Laden die Ionen als metallische Schicht ab.
Mit dieser Abscheidung von Lithium als metallische Schicht sind aber auch Sicherheitsrisiken und Stabilitätsprobleme verbunden.
Und genau das, Sicherheit und Stabilität, beschäftigt neben der Energiedichte die Forschung an allen neuen Batterietypen. Bei der Metallabscheidung in der Festkörperbatterie können sich sogenannte Dendriten bilden. Das sind Nadelstrukturen, die von der Anode zur Kathode wachsen und pro Ladevorgang an Komplexität zunehmen. Wenn sie unkontrolliert wuchern, können sie das Gefüge der ganzen Batterie sprengen und Kurzschlüsse verursachen. Lithium wird auch bei der Festkörperbatterie mit ihren deutlich höheren Energiedichten die erste Wahl bleiben. Es hat von seiner Atomstruktur her ideale Eigenschaften für wiederaufladbare Batterien. Aber die Gewinnung ist problematisch, unter anderem wegen schwieriger Arbeitsbedingungen, sodass Forscher schon länger nach Alternativen suchen.
Also statt den Lithium-Ionen werden dann Natrium- oder Magnesium-Ionen als Beispiel in Betracht gezogen, um Batteriesysteme aufzubauen, analog zum Lithium-System meist, aber eben mit einem anderen Trägerion.
In 10 Jahren, so Holger Althus, könnte die Festkörperbatterie bei Elektroautos Einzug halten und Lithium-Ionen ablösen. Die andere Zukunftstechnik, an der die ganze Industrie und auch das Fraunhofer Institut IWS in Dresden forscht, ist die Lithium-Schwefel-Batterie. Diese Akkus haben die Eigenschaft, viel Energie bei geringem Gewicht zu speichern. Ihr Anwendungsbereich werden Drohnen und Flugzeuge sein. Das IWS hat bereits Prototypen am Start. Größtes Problem: die Lithium-Schwefel-Batterie büßt mit jedem Ladezyklus deutlich an Leistung ein. Um bei solchen und ähnlichen Problemen Abhilfe zu schaffen, simulieren manche Wissenschaftler das Verhalten von Batteriezellen mit mathematischen Modellen. Wegen der Komplexität der chemischen Vorgänge zeitigte das allerdings noch keine großen Erfolge und wird in Dresden gar nicht praktiziert. Die Festkörperbatterie mit ihrer Lithium-Metall-Anode ist eines der wichtigsten Themen für Holger Althus. Auf die grundsätzliche Frage, ob Batterieforschung dabei an große Institute gebunden sein muss oder ob es Chancen für völlig neue Ideen gibt, die einen plötzlichen Durchbruch bewirken, antwortet der Chemiker:
Ja, ich halte es für möglich, dass tatsächlich durch eine geniale Idee oder durch eine spezielle Entwicklung eines neuen Materials wirklich ein Durchbruch gelingen kann, um zum Beispiel die Lithium-Metall-Anode stabil nutzen zu können. Und das wäre natürlich der Durchbruch für den Einsatz in den Massenmarkt. Wir hoffen darauf.
Und wir drücken die Daumen. Der Batterieentwickler und Fraunhofer-Forscher Holger Althus aus Dresden war das im Beitrag von Maximilian Schönherr. Weil wir uns heute an dieser Stelle etwas kürzer fassen müssen, wegen der Corona-Debatte im Bundestag in Berlin, schauen wir jetzt direkt an den Sternenhimmel. Genauer gesagt auf einen Observator, der dem vor 150 Jahren wichtige Geheimnisse entlockt hat.
Sternzeit, 25. März. Der Observator von Bergedorf. Vor 150 Jahren kam in Hamburg Arnold Schwassmann zur Welt. Nach dem Studium der Mathematik, Physik und Astronomie verfasste er 1893 in Göttingen seine Doktorarbeit über den Vorübergang des Merkur vor der Sonne zwei Jahre zuvor. Danach war er in Potsdam, Göttingen und Heidelberg tätig. 1902 nahm Arnold Schwassmann eine Stellung als Observator, Beobachter an der Hamburger Sternwarte an, deren Neubau in Bergedorf er mitprägte. Damals wurde hierzulande noch in jeder klaren Nacht an Teleskopen gearbeitet. Heute unvorstellbar. Der Observator nahm die wichtigsten Beobachtungen selbst vor oder koordinierte die nächtlichen Tätigkeiten. Er stand meist an zweiter Stelle der Hierarchie, direkt unter dem Direktor. Große Sternwarten, wie die in Hamburg-Bergedorf, hatten schließlich mehrere Observatoren. Arnold Schwassmann war Hauptobservator und hat in der Tat viel beobachtet. Es ging um spektroskopische Untersuchungen von Sternen, die Verteilung der Sterne in der Milchstraße und die Beobachtung von Kleinplaneten. 22 Asteroiden hat er selbst entdeckt. Einer wurde nach ihm benannt, wie damals üblich in weiblicher Form, Schwassmannia. Sein Name ist Himmelsfans, aber vor allem wegen der Kometen bekannt, die er gemeinsam mit einem Assistenten entdeckte und die daher Schwassmann-Wachmann heißen. Arnold Schwassmann ging 1934 in den Ruhestand. 1964 ist der große Hauptobservator im Alter von 93 Jahren gestorben.
Ralf Krauter mit aktuellen Informationen aus Forschung und Wissenschaft.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.